Guten Morgen miteinander. Genau, ich bin das Ersatzprogramm heute Morgen. Mein Name ist auch Bruder. Genau. Und ich wohne in der Nähe, das ist noch gäbig. Ich freue mich. Ich freue mich, dass ich so kurzfristig darf zu euch ein paar Worte richten. Ich hoffe, es sind nicht meine Worte, sondern ich hoffe wirklich zutiefst in meinem Herzen, dass es auch Worte sind, die von Gott kommen. Es geht heute Morgen um den Prophet Bileam. Bileam, wer ist das? Wer hat den Namen schon mal gehört oder kann etwas damit verbinden? Doch einige davon, sehr schön. Jetzt hätte ich gerne ein paar Stichworte. Was für Stichworte kommen euch in den Sinn bei dem Namen Bileam? So ist es mir auch gegangen, als wir die Geschichte nach irgendwie 20 Jahren oder 35 Jahren Abstinenz wieder mal begegnet ist vor einigen Monaten. Der Esel. Gibt es sonst noch Sachen, die euch erinnern an diese Geschichte? Sorry? Verwirrend, danke. Interessantes Stichwort, ja. Segen und Fluch. Korrekt, zahlt worden, um das Volk Israel zu verfluchen, hat es dann aber gesegnet. Das sind ein paar gute Stichworte, um in die Story ein bisschen reinzukommen. Wenn ihr euch jetzt überlegt, aufgrund von dem, was ihr noch wisst von Bileam, wie würde er sein Leben bewerten? Ist es eher Daumen runter, oder Daumen rauf, oder irgendwie so geradeaus? Also, wer ist für Daumen rauf? Zwei. Gut, super, wer ist für geradeaus? Da müssen auch alle guten Schweizer Diplomaten und so. Wer ist für runter? Okay, auch ein paar ist ein bisschen durchmischt das Resultat mit sehr vielen Enthaltungen. Wir werden noch darauf zu reden kommen. Genau, vielen Dank für eure Beteiligung. Es gibt mehrere Kernbotschaften beim Bileam und es ist nicht ganz einfach, um seine Story so kurz einfach zu erzählen. Wir werden darum heute auch einiges aus der Bibel lesen miteinander. Für das haben wir auch die Blätter bekommen, wo all die Bibeltexte, die heute betreffen, drauf abgedruckt sind. Alles, was farbig markiert ist, werden wir miteinander lesen. Susanne wird mich unterstützen dabei. Der Bileam hat eigentlich drei Hauptbotschaften oder Hauptbotschaften an drei Personenkreise. Die eine Botschaft ist eine Botschaft über Gott selber, über seinen Charakter, über sein Wesen. Die zweite Botschaft, die man findet, ist eine Botschaft über unser Wesen als Menschen. Und die dritte Botschaft ist eine Botschaft an uns als Gemeinde, als Volk Gottes. Das allererste Mal ist aber die Geschichte von Bileam eine Geschichte von der Treue Gottes zu seinem Volk. Wir haben es vorhin schon angetönt, gehört, hätte sollen verfluchen, hat aber gesegnet. Die Lage ist so, das Volk Israel ist auf der Reise von Ägypten Richtung verheißenes Land. Vor langer, langer Zeit. Und sie sind bis vor das Tor von dem verheißenen Land angekommen. Auf dem Weg durch die Wüste und durch die verschiedenen Gebiete, die sie bereist haben, haben sie ganz viele verschiedene militärische Siege errungen. Den Israeliten ist der Ruf vorausgegangen, dass sie unbesiegbar sind. Nicht aufgrund von ihrer Stärke, sondern, hat sich herumgesprochen unter den Völkern, weil sie einen Gott hatten, der ihnen geholfen hat und wo sie unbesiegbar gemacht hat. Und jetzt kurz vor dem Ziel, vor dem verheißenen Land, kommen also die Israeliten, die Unbesiegbaren, in das Gebiet der Moabiter. Und da tritt dann erst die Hauptfigur auf in dieser Geschichte von Bileam. Das ist der König Balak. Und wir steigen jetzt ein miteinander. Susanne, ist gut, kannst du raufkommen. Wir steigen jetzt ein in die Schriftlesungen, was sich da zugetragen hat.
Danach brachen die Kinder Israels auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs, jenseits des Jordan, Jericho gegenüber. Als aber Balak, der Sohn Zippors, alles sah, was Israel den Amoritern getan hatte, da fürchtete sich Moab sehr vor dem Volk, denn es war zahlreich. Und es graute den Moabitern vor den Kindern Israels.
Also der Balak kommt mit der Angst zu tun über, wo die Israeliten auf das Mal bei ihm aufkreuzen. Ihm ist klar, das Volk kann er nicht einfach so besiegen, das kann er nur besiegen, wenn es ihm gelingt, irgendwie einen Keil zwischen dem Volk Israel und seinem Gott zu treiben. Das ist die Überlegung von Balak und das versucht er jetzt umzusetzen. Und da kommt jetzt die zweite Figur ins Spiel, nämlich der Bileam.
Und er sandte Boten aus zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Fluss Euphrat im Land der Kinder seines Volkes liegt, um ihn zu rufen, und er ließ ihm sagen: Siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen. Siehe, es bedeckt das ganze Land und lagert sich gegen mich. So komm nun und verfluche mir dieses Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land treiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht.
Ja, der Bileam soll es also richten für die Moabiter. Eine Verfluchung, das ist die Logik von Balak, wird das Volk Israel von seinem Gott trennen und es bezwingbar machen. Wird also eine Delegation Richtung Bileam geschickt vom Moabiter mit der Bitte, doch zu kommen und die Verfluchung auszusprechen. Der Bileam, das ist vielleicht noch eine wichtige Information, der muss einen ziemlich guten Ruf haben. Der hat nämlich ziemlich weit weg gewohnt vom Land Moab. Ich habe hier ein Bild mitgenommen, eine Karte, wo man könnte einblenden an dieser Stelle, wenn es kommt. Danke. Genau. Ihr seht ganz oben den Namen Petor. Und das, geht man allgemein davon aus, ist die Stadt gewesen, am Euphrat, wo der Bileam gelebt hat. Und unten seht ihr Moab, das ist also das Gebiet gewesen, wo die Israeliten eingezogen sind und wo der König Balak gelebt hat mit seinem Volk und seinen Einfluss gehabt hat. Das sind rund 800 Kilometer zwischen ihnen. Der Balak hat also nicht einfach nur irgendwie das erste Beste genommen, um seine Ziele zu erreichen, sondern er hat den Spezialist geholt, den Fachmann, der, der das am besten kann. Und das war der Bileam. Er schickt also seine Delegation, um den absoluten Profi zu holen. Der Mann, der von Gott gehört und der Mann, der es schaffen könnte, um eben das Volk zu verfluchen. Wir lesen jetzt, wie es weitergeht.
Und er sprach zu ihnen: Bleibt hier über Nacht, und ich will euch antworten, so wie der Herr zu mir reden wird. So blieben die Fürsten der Moabitern bei Bileam. Und Gott kam zu Bileam und sprach: Was sind das für Leute bei dir? Und Bileam sprach zu Gott: Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, hat mir eine Botschaft gesandt. Siehe, das Volk, das aus Ägypten gezogen ist, es bedeckt das ganze Land. So komm nun und verfluche es mir. Vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben. Aber Gott sprach zu Bileam: Geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Da stand Bileam am Morgen auf und sprach zu den Fürsten Balaks: Geht hin in euer Land, denn der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen.
Also die Antwort, wo der Bileam an erster Stelle von Gott überkommt, ist glasklar. Was ist es für eine Antwort? Nein. Ein ganz klares Nein. Geh nicht mit ihnen. Die Antwort ist glasklar. Verflucht das Volk nicht, es ist gesegnet. Nicht dem Mensch Bileam gehört die Autorität über Segen und Fluch, sondern nur Gott. Die Delegation von Balak muss also abziehen, reist wieder heim zu ihrem König. Und man könnte meinen, die Geschichte ist damit fertig. Ist nicht so. Der Balak wäre nicht König, wenn er nicht noch irgendwie noch mal probieren würde. Er versucht das nächste Register zu zücken. Und da lesen wir ab Vers 15.
Da sandte Balak noch einmal Fürsten, die bedeutender und vornehmer waren als jene. Als diese zu Bileam kamen, sprachen sie zu ihm: So spricht Balak, der Sohn Zippors, lass dich doch nicht davon abhalten, zu mir zu kommen, denn ich will dir große Ehre erweisen, und alles, was du mir sagst, das will ich tun. So komm doch und verfluche mir dieses Volk.
Also, man kann es ein bisschen mit Nachdruck noch mal probieren, oder? Vielleicht lässt sich der Bileam ja doch noch bewegen, zum Kommen. Man schickt ein paar wichtigere Leute, eine bessere Delegation, Und man macht ein paar Versprechungen. Ruhm und Ehre locken für den Bileam. Denn ich will dir grosse Ehre erweisen und alles, was du mir sagst, das will ich tun. Das ist doch verlockend für den Bileam. Ja, wie reagiert denn der Bileam auf das zweite Angebot?
Bileam antwortete und sprach zu den Knechten Balaks: Selbst wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch den Befehl des Herrn, meines Gottes, nicht übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Und nun, bleibt doch auch ihr noch hier über Nacht, damit ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird. Da kam Gott in der Nacht zu Bileam und sprach zu ihm: Wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mache dich auf und geh mit ihnen. Doch nur das, was ich dir sagen werde, nur das darfst du tun.
Aha, etwas verändert sich. Beim zweiten Anlauf scheint das zu funktionieren für den Balak. Und der Bileam kommt, so sieht es aus, eine positive Antwort von Gott über. Gang mit ihnen, aber sag nur das, was ich dir wird sagen. Gott lässt den Bileam also ziehen, aber mit einer ausdrücklichen Anweisung. Und jetzt, auf dem Weg in Richtung Moab, kommt es zu dieser berühmten Passage. Es ist eine längere Schriftstelle, die wir jetzt miteinander lesen. Das ist die mit dem Esel.
Da stand Bileam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er ging. Und der Engel des Herrn trat ihm als Widersacher in den Weg. Er aber ritt auf seiner Eselin und seine beiden Burschen waren bei ihm. Als nun die Eselin den Engel des Herrn im Weg stehen sah und das gezückte Schwert in seiner Hand, da bog die Eselin vom Weg ab und ging aufs Feld. Bileam aber schlug die Eselin, um sie auf den Weg zu lenken. Da trat der Engel des Herrn in einen Hohlweg bei den Weinbergen. Eine Mauer war auf dieser, eine Mauer auf jener Seite. Als nun die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Wand und klemmte Bileams Fuß an die Wand. Da schlug er sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an einen engen Ort, wo kein Platz zum Ausweichen war, weder zur rechten noch zur linken. Als nun die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie unter Bileam auf ihre Knie. Da entbrannte der Zorn Bileams und er schlug die Eselin mit dem Stecken. Da öffnete der Herr der Eselin den Mund und sie sprach zu Bileam: Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Bileam sprach zu der Eselin: Weil du Mutwillen mit mir getrieben hast, wenn nur ein Schwert in meiner Hand wäre, ich hätte dich jetzt umgebracht. Die Eselin aber sprach zu Bileam: Bin ich nicht deine Eselin, die du von jeher geritten hast bis zu diesem Tag? War es jemals meine Art, mich so gegen dich zu verhalten? Er antwortete: Nein. Da enthüllte der Herr den Bileam die Augen, und er sah den Engel des Herrn im Weg stehen und das gezückte Schwert in seiner Hand. Da verneigte er sich und warf sich auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm: Warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, weil dein Weg vor mir ins Verderben führt. Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir nun dreimal ausgewichen. Und wenn sie mir nicht ausgewichen wäre, so hätte ich dich jetzt umgebracht, sie aber am Leben gelassen. Da sprach Bileam zu dem Engel des Herrn: Ich habe gesündigt, denn ich wusste nicht, dass du mir im Weg entgegenstandest. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, so will ich wieder umkehren. Und der Engel des Herrn sprach zu Bileam: Geh mit den Männern, aber du darfst nur das reden, was ich dir sagen werde. So zog Bileam mit den Fürsten Balaks.
Ja, da steckt ganz viel drin in dieser Begebenheit. Ich habe euch auch einen alten Holzstich mitgenommen, wo das dargestellt wird, das Zusammentreffen. Esel, Bileam und Engel, wunderschönen alten Holzstich. Irgendwie ist doch die Geschichte sehr verwirrlich. Da ist doch die Aufforderung von Gott an Bileam an erster Stelle glasklar: Nein, gang nicht mit. Nachher gibt er Bileam irgendwie gleich die Erlaubnis, um mit diesen Booten zu ziehen, aber nur, um auf dem Weg ihm dreimal entgegenzutreten und versuchen, ihn daran zu hindern, zum Mitgehen. Und am Schluss lässt er ihn gleich wieder ziehen. Und sagt, gang mit ihnen, aber sag nur das, was ich dir wird sagen. Was ist eigentlich da los? Ist Gott seine Meinung am ändern? Ist er wankelmütig? Ein Fahnen im Wind? Warum die merkwürdige Kombination von Behinderung und Warnung, aber gleichzeitiger Freigabe für den Weg von Bileam? Ich möchte für den Moment bei der reinen Beobachtung von dieser komischen Situation stehen lassen. Weil jetzt kommt es dann zum Showdown, zum lang erwarteten Zusammentreffen von Bileam mit dem Balak. Nun geht es an die eigentliche Aufgabe, die der Bileam für den Balak erfüllen soll, nämlich das Volk Israel zu verfluchen.
Und Balak sprach zu Bileam: Habe ich nicht dringend zu dir gesandt und dich rufen lassen? Warum bist du denn nicht zu mir gekommen? Für wahr kann ich dich etwa nicht ehren? Und Bileam antwortete dem Balak: Siehe, ich bin jetzt zu dir gekommen. Kann ich nun irgendetwas reden? Nur das Wort, was mir Gott in den Mund legt, das will ich reden.
Ja, die beiden Herren treffen jetzt also aufeinander. Der Balak ist schon leicht ungeduldig und ungehalten. Der Bileam hat schon lange gebraucht, zum aufkreuzen und zum endlich seinen Dienst anzutreten und seinen Service zu leisten für ihn. Aber der Bileam scheint sehr klar von Anfang an weg: Ich werde nur das sagen, was Gott mir sagt. Und so kommt es dazu, dass der Bileam mit dem Balak zusammen, mit dem heidnischen König, dreimal versucht, das Volk Israel zu verfluchen. Für das gehen sie jedes Mal auf eine Höhe. Und die Höhen, das muss man verstehen, das sind Kultstätten gewesen. Heidnische Kultstätten, Kultstätten von dem Volk der Moabiter. Da ist die Rede von einer Höhe Baals, da ist die Rede von einer Höhe Pizga und die Rede von einem Berg Peor. Das sind alles so Kultstätten gewesen, wo sowieso schon das Volk, das dort gelebt hat, geopfert hat und ihre Kult betrieben hat. Und auf diesen Bergen oben hätte jetzt also der Bileam das Volk Israel sollen verfluchen. Aber es kommt so, wie wir es wissen. Der Bileam kann das Volk nicht verfluchen. Er muss das Volk Gottes segnen. Ein erstes Mal, ein zweites Mal und ein drittes Mal. Bei dem dritten Mal, wo er Anlauf nimmt, gibt es dann auch eine ganz spezielle Bibelstelle. Und etwas, wo weit über die Geschichte von Bileam herausweist. Wir lesen das im Vers 17.
Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Es wird die Schläfen Moabs zerschmettern und alle Söhne Seths zertrümmern.
Genau, ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Das ist eine der frühesten Prophetien auf Jesus Christus hin, die da aus dem Maul von Bileam rauskommt. Der Bileam ist kein Israelit. Er ist faktisch ein heidnischer Wahrsager, muss man sagen. Und das ist ganz spannend, oder, dass die Prophetie aus dem Maul von so einem Mensch rauskommt. Ich habe noch ein Bild mitgenommen. Danke. Das ist nicht so deutlich erkennbar, was das ist. Das liegt daran, dass das ganz ein altes Bild ist. Das kommt aus dem 2. Jahrhundert und das Bild ist aus der Katakombe in Rom. 2. Jahrhundert, Katakombe in Rom, dort, wo sich die ersten Christen versammelt haben, um sich im Geheimen zu treffen, an Ort, wo sie nicht verfolgt werden können. Und das ist die älteste Darstellung, die wir haben von der Maria mit dem Kind. Und ihr seht auch den Stern über der Maria. Dort oben. Und dann gibt's noch eine Figur, die nebendran steht. Und das ist der Bileam. Das ist eine Darstellung von Bileam zusammen mit Maria und Christus Kind. Und die ersten Christen haben schon die Prophetie also wahrgenommen und für wahr gehalten von dem Stern, der wird aufgehen und das auf Jesus hin ausgelegt. So endet eigentlich die Geschichte mit dem gewaltigen Eindruck von einem Gott, wo sein Bund von der Treue zu seinem Volk hebt. Kann man Gott von seinem Volk trennen? Nein. Das ist die erste und gewaltige Botschaft von dieser Bileam-Geschichte. Der Gott, der Ja gesagt hat zu seinem Volk, sagt nicht auf einmal Nein. Er steht zu seinem Bund Und genauso steht er auch heute zu seinem Volk, zu dir und zu mir und zu euch als Gemeinde. Und nichts kann sein Ja umstossen. Nach dieser letzten Segensverheißung macht sich der Biljam wieder auf den Weg heim. Wir lesen davon in 4. Mose 25, 25.
Und Biljam machte sich auf und ging und kehrte an seinen Ort zurück. Und Balak zog auch seines Weges.
Ja, wie ist es dem Balak gegangen in dem ganzen Sinne? Ist er zufrieden? Wohl eher nicht. Hat der Biljam echt seinen Lohn bekommen? Wir lesen nichts davon. Hat er echt Ruhm und Ehre einheimsen können? Wahrscheinlich eher nicht. Wenn wir jetzt an dieser Stelle eine Bilanz ziehen müssen, am Ende dieser Geschichte, dann müssen wir sagen, das sieht gar nicht so negativ aus, oder? Für den Biljam. Das ist doch durchwegs positiv. Wir sehen, da sind auch gewaltige Prophetien ausgesprochen worden, die auf Jesus hindeuten. Eigentlich eine ziemlich positive Bilanz. Und doch, irgendwie scheint Gott doch alles andere als begeistert gewesen zu sein, wo sich der Biljam auf den Weg gemacht hat. Der Biljam hat doch seine Anweisungen befolgt, nur über die Worte von Gott zu reden. Und trotzdem, Gott versucht ihn dreimal x-fach aufzuhalten. Aus dem Buch heraus müssen wir sagen, eine positive Bilanz, aber irgendetwas steckt da noch dahinter. Irgendetwas verhebt da nicht. Und das Tragische ist, dass die Geschichte, die eine Geschichte ist über die grosse Treue von Gott, eben auch eine Geschichte ist über die grosse Untreue von seinem Volk. Und über das möchte ich in einem zweiten Teil mit ein paar Indizien mit euch zusammen das untersuchen und das entdecken. Es gibt eine Kehrseite zur Medaille. Die Geschichte von Biljam ist eben auch die Geschichte von der Untreue vom Volk Gottes. Vier Indizien helfen uns, das zu entdecken. Das erste Indiz haben wir im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung. Dort taucht im Sendschreiben an die Gemeinde im Pergamon, also die Offenbarung ist eigentlich auch geschrieben worden, um die Gemeinde Jesu für notvolle Zeiten zuzurüsten. Und dort lernen wir in einem von diesen Sendschreiben etwas, wo der Biljam auf das Mal wieder aufs Tapet tritt, auf das Mal wieder auftaucht.
Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biljams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse.
Ja, also es geht um die Nikolaiten, wo scheinbar eine Irrlehre verbreitet haben unter den ersten Christen. Und um das zu dokumentieren, was hinter dieser Irrlehre steckt, braucht der Autor von dem Sendschreiben, der Biljam. Dass du dort solche hast, die an der Lehre Biljams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Also, hat der Biljam noch mehr gemacht, wie nur die Geschichte mit Fluch und Segen? Eigenartig. In der Geschichte, die wir vorhin miteinander angeschaut haben, lesen wir gar nichts von dem, was wir jetzt gelesen haben. Wir brauchen weitere Indizien. Das nächste Indiz lesen wir gerade anschliessend an dieser Geschichte von Biljam, die abgeschlossen ist, lesen wir weiter, wie es dem Volk Israel nach dieser Geschichte mit dem Biljam ergangen ist.
Und Israel ließ sich in Sittim nieder und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel.
Da sehen wir, wie in der Geschichte vom Volk Israel, obwohl der Biljam jetzt da nicht erscheint in dieser Geschichte, dass genau das nach dieser Geschichte mit dem Biljam stattgefunden hat im Volk Israel. Und das Volk fing an, Unzucht zu treiben. luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor. Also da ist etwas abgegangen, Dramatisches, Schlimmes. Wir wissen den Zusammenhang zum Bileam noch nicht, aber wir werden versuchen, das zu entdecken. Gehen wir weiter zum Indiz Nummer 3.
Siehe, sie haben ja in der Sache des Peor durch den Rat Bileams die Kinder Israels vom Herrn abgewandt, sodass der Gemeinde des Herrn die Plage widerfuhr.
Da haben wir es jetzt schwarz auf weiß, ein paar Kapitel weiter, in dem vierten Buch Mose. Der Bileam hat scheinbar seine Finger im Spiel gehabt, wo es darum gegangen ist, dass Israel angefangen hat, sich sexuell auf die Völker, die rundherum gelebt haben, einzulassen und mit ihnen auch, da geht es ihre geistlichen, religiösen Riten, angefangen hat, teilnehmen, ihren Festen. Tatsächlich, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Bileam und einer grossen Verführung vom Volk Gottes, die stattgefunden hat. Aber wie geht das denn? Bileam ist doch heimgezogen, der hockt doch am Euphrat und tut da wieder betteln und seine Zeit verbringen. Wir brauchen das vierte Indiz. Und das finden wir im 4. Mose 31, Vers 8.
Samt diesen Erschlagenen töteten sie auch die Könige der Midianiter, nämlich Evi, Rekem, Zur, Hur und Reba, die fünf Könige der Midianiter. Und Bileam, den Sohn Beors, töteten sie mit dem Schwert.
Ja, nach dem dramatischen Abfall vom Volk Israel kommt es zu einem Feldzug schlussendlich. Und die Israeliten ziehen gegen ihre Feinde, gegen die Midianiter. Und man lesen da von verschiedenen Königen, die gestorben sind oder umgebracht worden sind. Die fünf Könige der Midianiter. Aber wir lesen da auf einmal auch von einem Bileam. Auch Bileam, den Sohn Beors, töteten sie mit dem Schwert. Ja, was heisst das jetzt? Was macht der Bileam auf einmal wieder in einem Land, wo nicht seine Heimat ist? Der ist doch wieder heimgezogen, haben wir gelesen. Es gibt eigentlich nur eine Erklärung dafür, und das ist die, dass der Bileam wieder zurückgekommen ist in das Land. Dass er eine teuflisch gute Idee gehabt. Ja, wenn schon Gott nicht von seinem Volk zu trennen ist, dann könnte es doch gelingen, das Volk selber so zu verführen, dass es sich von seinem Gott abwendet. Ja, wenn Gott schon nicht von seinem eigenen Volk zu trennen ist, dann könnte es doch gelingen, das Volk selber so zu verführen, dass es sich von seinem Gott abwendet. Der Bileam, und das ist jetzt eine traurige Wahrheit über sein Leben, ist sein Streben nach Anerkennung und Einfluss letztlich wohl ganz erlegen. Er ist zurückgekehrt zu seinem Auftraggeber, zum Balak, um ihm zu zeigen, wie er ganz einfach, ohne Fluch, ohne Krieg, zu seinem Ziel kommen kann. Volk Israel zu schwächen. Und, so wie es aussieht, ist der Bileam dort geblieben. Er hat sich ganz in das Volk, das Finden vom Volk Israel, assimiliert, ist schlussendlich dort umgekommen. Es wird jetzt klar, warum Gott an erster Stelle nicht hat wollen, dass sich der Bileam auf den Weg macht zum Balak. Weil der Bileam letztendlich seinem eigenen Streben nachgegeben hat. Gott hat gewusst, dass der Bileam nicht mehr standhalten konnte und dass das, was ihn innerlich antreibt, dass das ihn letztendlich in den Tod und auch in die Verführung vom Volk Israel wird treiben. Aber Gott respektiert den Willen vom Mensch und darum hat er den Bileam letztlich immer wieder auch ziehen lassen. Obwohl er es eigentlich nicht hätte wollen, obwohl die Botschaft am Anfang ganz klares Nein war. Neben dieser Tragik von dieser Geschichte zeigt uns, oder sehen wir eine zweite schockierende Realität bezüglich dem Volk Gottes, seiner Gemeinde, bezüglich uns. Verführung vom Volk Gottes im Land Moab, kurz vor dem Einzug ins verheißene Land, sie sind fast dort. Die war nicht zufällig. Die hat beruht auf einer klaren Strategie vom Feind von Israel. Das, was aus der Perspektive vom Volk Israel nach vielleicht ein paar belanglosen Partys ausgesehen hat, nach ein bisschen religiösem Experimentieren, nach nicht weiter bedeutsamem sexuellem Vergnügen. Das ist aus der Perspektive vom Find von Israel ein Schlachtplan gewesen, eine Strategie, ganz bewusst zu handeln. Der Find von Israel hat gewusst, wenn er das Volk Gottes so verführen kann, dann ist es möglich, dass er das Volk ohne Schwerkampf besiegen kann. Man könnte sozusagen sagen, es handelt sich um die Achillesferse vom Volk Israel. Und muss man sagen, wenn man schaut, wie die Geschichte von Bileam im Neuen Testament noch mehrfach wieder aufgegriffen wird, eben auch eine Achillesferse von der Gemeinde Jesu, von uns. Die Erkenntnis, wo wir als Volk Gottes anfällig sind, darf uns zum Nachdenken und zu grosser Aufmerksamkeit bewegen. Und ja, auch zu Buss und zur Umkehr. Zum Schluss zwei Fragen. Die erste Frage, die wir uns stellen können: Sind wir auf dem Weg von Bileam? Was ist der Weg von Bileam? Das ist der Weg, wo wir die erste klare Anweisung Gottes aus unseren Herzen heraus verdrängen und meinen, wir können irgendwie auf zwei Hochzeiten reiten. Wie der Bileam, der gemeint hat, er könnte gleichzeitig Gottes Wort reden, und das hat er gemacht, aber auch seinem Drang nach Reichtum und Ehre nachrennen. Liebe Freunde, der Bileam, der Mann Gottes, der Gottes Stimme gehört hat, hat sich letztlich ganz der Sache von seinen Finden verschrieben und ist in Midian gestorben. Ich hoffe und bete, dass wir ganz persönlich uns nicht auf dem Weg begeben. Oder dass wir auf dem Weg umkehren, dass wir die Zeichen von Gott hören und sehen, wenn er uns ruft und versucht aufzuhalten. Was für Zeichen gibt denn Gott? Beim Bileam ist es interessant, wie man kann sehen, wie der wütig geworden ist. Wo der Esel nicht dort durchgegangen ist, wo er wollte durchgehen, und der war so fixiert auf sein Ziel, da hat er angefangen, den Esel zu schlagen. Das war eine Reaktion auf seine inneren antreibenden Faktoren. Lernen wir die Signale zu lesen, wie Gott zu uns redet, wenn er uns etwas sagen will, wenn er will, dass wir etwas nicht tun, oder wenn er will, dass wir etwas tun. Bei mir ist das häufig Schlaflosigkeit. Es gibt Zeiten, wo ich in der Nacht aufwache und dann beschäftigt mich etwas, wo ich eigentlich weiss, Peti, da solltest du jetzt einfach den kleinen Schritt tun. Du solltest jetzt einfach das machen, was du eigentlich weisst, ist richtig. Und du solltest jetzt einfach aufhören, dir Ausreden zusammenzureimen, warum das jetzt nicht nötig ist, dass du das tust. Wie redet Gott zu dir? Es ist eine tiefe Wahrheit, dass unser Charakter und unser Verhalten anfängt, sich zum Negativen zu bewegen. Wenn wir auf einem Weg sind, wo wir zutiefst im Herzen wissen, dass er nicht gut ist. Bereinige, was du zu bereinigen hast, und folg Gott nach mit unteiltem Herzen. Immer wieder. Der Weg von Bileam. Die zweite Frage ist, wo wir uns fragen, ist, folgen wir dem Rat von Bileam? Was ist der Rat von Bileam? Der Rat von Bileam, das ist die teuflische Einflüsterung, dass es wir uns doch gemütlich machen können in der Umgebung und Kultur, wo wir drin leben, und das Götze von unserer Zeit doch unserem Glauben nichts antun können. Dem ist aber nicht so. Was ist der Rat von Bileam? Es ist die teuflische Einflüsterung, dass wir ruhig einfach unseren Trieb nachgeben können, dass unsere moralischen und unsere ethischen Entscheidungen doch sicher nicht unsere Beziehung zu Gott werden tangieren. Das ist aber ein Trugschluss. Solche Einflüsterungen sind Lügen. Und sie werden uns ins Verderben führen, wie das Volk Israel ins Verderben gerannt ist. Und ich hoffe und bete, dass wir dem Rat nicht folgen, sondern dem Rat Gottes, wo uns durch sein Wort unterweisen wird. Zwei grosse Herausforderungen für uns als Gemeinde Jesu, aber auch für unseren persönlichen Lebensweg. In all diesen Herausforderungen und in diesen Fragen gilt aber das Erste, was wir gehört haben heute Morgen. Nämlich, Gottes Treue ist da. Das ist eine geniale Realität. Wenn du umkehrst zu ihm, dann weist er dich nicht ab. Dann ist er da. Gott möchte ein Felsen in deinem Leben sein. Amen.